Pergum Audio präsentiert
den Andreas Englisch Podcast
Vatikangeflüster,
auch für Atheisten. Donnerstag, 5. Februar 2026.
Hallo Heike, ich habe eine Neuigkeit.
Hallo Andreas, du hast eine Neuigkeit? Du hast doch hoffentlich ganz viele Neuigkeiten, oder?
Aber sag, ja, was ist? Diesmal habe ich eine ganz besondere, weil ich kann die Klappe halten.
Du kannst die Klappe halten? Das wäre jetzt aber nicht so gut für einen Podcast, wenn du die Klappe hältst. Außerdem muss ich dann so viel reden. Das wollen wir ja nicht. Also du kannst die Klappe halten. Wo hast du die Klappe gehalten?
Als wir im Dezember zu Besuch bei Papst Leo dem 14. waren, hat er uns was verraten. Hat aber darum gebeten, dass wir bitte die Klappe halten. Das haben wir auch gemacht.
Sehr gut.
Aber jetzt ist es auch offiziell raus. Deswegen dürfen wir darüber reden. Das heißt, wir können jetzt etwas, was hier noch irgendwie kontrovers diskutiert wird, das können wir jetzt erzählen, weil wir wissen jetzt, wohin der Papst ziehen wird.
Okay, also du kennst jetzt seine neue Wohnung, sein neues Haus, sein, wollte er nicht in den irgendwas Palazzo? Wo wollte er jetzt einziehen? Was war ursprünglich der Plan?
Also er wohnt, da waren wir ja auch zu Besuch, im Palast der Glaubenskongregation, aber er zieht jetzt in den Apostolischen Palast in absehbarer Zeit. Das ist dieses riesige Gebäude auf der rechten Seite neben dem Petersdom. Und unten gibt es eine ganz berühmte Wohnung, die päpstliche Wohnung. Die kennt die ganze Welt aus einem ganz einfachen Grund. Ein schmales Durchgangszimmer ist weltberühmt, das sogenannte Angeluszimmer, weil der Papst jeden Sonntag dort ans Fenster kommt und das Angelusgebet spricht.
Ja.
Das ist auch immer die politische Ansage der Woche. Also da geht es nicht nur ums Beten, sondern das ist auch seine Gelegenheit. Das ist, machen die Päpste schon seit vielen Jahren so, zu sagen, wie die Situation auf der Welt gerade ist. Das ist in diesem kleinen Durchgangszimmer und das ist das päpstliche Apartment. Und nach seiner Wahl gab es also die Spekulation, zieht er da wieder ein? Denn auf dem Dach waren also nicht nur viele Möwen, die berühmten Möwen kennst du ja noch aus dem Konklave, die da also rumturtelten mit ihren kleinen jungen Möwen. Das Dach ist auch nicht dicht. Das ist nicht dicht und deswegen wurde das repariert. Und als man sah, das kann man vom Petersplatz also sehr gut sehen, dass die da alle auf dem Dach rumturnten, war klar, da wird jetzt restauriert. Also der Papst zieht in den Apostolischen Palast. Er hatte uns aber im Gespräch gesagt, nein, ich möchte nicht in dieses riesige Apartment. Und er hat dann gesagt, das ist ja ein Museum, was soll ich da? Ich möchte nach oben in die Wohnung der Sekretäre. Die ist oben drüber, die ist sehr viel kleiner. Die kennt man, weißt du, wenn du auf dem Petersplatz stehst und siehst während des Angelusgebetes den Papst sprechen, dann hast du den Eindruck, dass die Fenster da drüber, in dem Stockwerk darüber, so ganz kleine Luken sind. Das ist aber nicht so, weil die Dimensionen, alle so sind, dieses Zimmer, dieses Fenster, an dem der Papst steht, das ist über 4 Meter hoch.
Ach, und so riesig. Ja, ich erinnere mich. Wir waren ja zusammen da mit unseren Hörerinnen und Hörern. Bei unserer tollen Reise waren wir ja erst im Petersdom zur Messe. Danach waren wir draußen zum Angelusgebet, wo wir immer so aufpassen mussten, dass unsere Leute nicht verloren gehen in dieser riesen Menschenmenge.
Genau.
Und ich habe mich noch erstmal gefragt, wie kommt der denn eigentlich so schnell da hoch? Das ist ja, sind ja echt Kilometer, oder? Also wenn der so vom Petersdom dahin läuft, der braucht ja schon einen Moment. Wir waren draußen und irgendwie war der schon da oben am Fenster. Da habe ich schon mal gestaunt.
Das ist, es gibt eine geheime Tür. Also wenn du im Petersdom bist und gehst nach vorn, also zum Hauptaltar, da siehst du diesen Baldachin. Links daneben ist eine Kapelle, also ganz in der Nähe ist das Grabmal von Alexander dem 7. Und wenn du da rechts auf eine Kapelle guckst, da siehst du einen, das sieht aus wie ein Spalt in der Wand. Aha. In Wirklichkeit ist das eine geheime Tür. Die führt im Inneren dieser gigantischen Baus der Kuppel zu einem Fahrstuhl und dann kann man mit dem Fahrstuhl ganz nach oben fahren und dann kann der Papst im Petersdom durch die Loggia bis zu seinem apostolischen Apartment gehen und sich dann da ans Fenster stellen. Ich glaube, der ganze Weg, der dauert höchstens eine Viertelstunde.
Okay, also nur weil es ein schneller und guter Fahrstuhl ist, wenn der mal ausfällt, dann hätten wir da alle ein Problem. Also wir nicht, aber die.
Da hätte der Papst ein ganz gewaltiges Problem, weil die Stufen da hochzusteigen, das wäre nicht schön.
Nee, das habe ich mir irgendwie so vorgestellt und deswegen habe ich gestaunt, wie schnell der da oben stand. Also und oben drüber dann die Fenster, wirken klein, jetzt habe ich nicht auf die Fenster geachtet, weil ich natürlich mir nur den Papst angeguckt habe. Und da oben drüber will er ziehen. Aber ist denn das restauriert einigermaßen? Ist das besser ein Schuss?
Und das haben sie, die Decke, wie gesagt, war undicht. Deswegen haben sie das jetzt in den vergangenen Wochen repariert. Das ist okay. Die Decke ist jetzt wieder dicht. Und das ist ein Apartment. Also wenn du an dem Fenster da oben stehst, dann geht dir das Fenster etwa von der Hüfte ab bis deutlich über deinen Kopf. Also das ist ein ziemlich großes Fenster für so ein normales Gebäude. Ja. Nur durch die Dimensionen wirkt das so klein. Und das ist eine ganz hübsche, ja, es ist eine Zwei-Zimmer-Wohnung, eigenes Bad, es ist ganz nett. Und direkt daneben ist noch ein Gästezimmer, da kann man also Gäste unterbringen. Aber es ist eine relativ bescheidene Wohnung.
Und ich dachte, er wollte so eine ganze WG da aufmachen. Wir haben doch schon überlegt, wer zieht denn jetzt mit ihm ein? Und wer zieht jetzt mit ihm ein?
Also das mit der WG ist, glaube ich, ein Gerücht gewesen, weil da oben gibt es gar keinen Platz für eine WG. Nee. Im apostolischen Apartment könnte man eine riesige WG aufmachen, das ist kein Problem. Die Wohnung ist ja gigantisch. Also du kommst, wenn du in den Vatikan fährst, also denk noch mal dran, du stehst vor dem Petersdom.
Ja.
Und wenn du vor dem Petersdom stehst und fährst nach rechts, dann siehst du einen Eingang. Das ist der Eingang, der sozusagen der Haupteingang in den Petersdom ist. Und da stehen die Schweizer Gardisten, die hast du auch gesehen, da steht die Polizei. Und wenn du da durchfährst und dann relativ schnell nach links kommst in einen kleinen Hof, das ist der Hof von Sixtus, und dort gibt es einen Fahrstuhl und der fährt direkt hoch in die päpstliche Wohnung. Der hält nirgendwo an, also du kannst mit diesem Fahrstuhl direkt in die päpstliche Wohnung. Du kannst aber auch gerade an der Vatikanbank vorbeigehen, am Postbüro vorbeigehen, an der Zentrale der Feuerwehr vorbeigehen. Dann kommst du in einen großen Innenhof, den Belvedere-Hof. Wenn du dann nach links gehst, gibt es eine Treppe, die führt auch hoch ins päpstliche Apartment. Da stehen dann Schweizer Gardisten, die bewachen, dass da niemand hochläuft. Und oben ist eine richtige Klingel. Also ich habe mich mal gefragt, ob da steht Papst, aber da steht gar nichts. Also okay. Es ist aber, ja, du kannst da klingeln.
Schon, wer da wohnt, ja, okay.
Und wenn du aufmachst, dann kommst du in dieses riesengroße Empfangszimmer. Und von dem Empfangszimmer in diese Zimmerfluchten, die sind also gewaltig. Also bis zu der kleinen privaten Kapelle auch. Das ist eine ganz moderne Kapelle mit so ganz vielen Mosaiken. Und da stand zur Zeit von Johannes Paul II. Auf dem Altar immer zwei Knochensplitter aus dem Grab des heiligen Petrus.
Okay.
Und von dort gibt es eine Treppe, die führt dann hoch auf diese riesige Terrasse. Das ist eine der coolsten Merkmale dieser päpstlichen Wohnung, dass du auf diese gigantische Terrasse gehen kannst.
Wow. Warst du mal drauf?
Ja, da war ich ein paar Mal drauf. Also die ist, du hast den Eindruck, dass sie so groß ist wie zwei Fußballfelder. Die ist wirklich sehr groß und du hast einen Wahnsinnsblick über Rom.
Wow.
Dort oben gibt es auch eine kleine Kapelle wieder, da kann man auch beten. Und da gibt es ein Zimmer, das ist offen auf die Terrasse, also das ist wie so ein Portikus. Und da hat Paul VI., wenn ihm heiß war, immer Fernsehen geguckt.
Sehr schön.
Also da stand zumindest bis zu der Zeit, als ich da oben war, das war 2005, stand immer noch der Schwarz-Weiß-Fernseher von Paul VI. Ich habe immer geglaubt, dass das der wahrscheinlich einzige Schwarz-Weiß-Fernseher von ganz Rom war, aber der stand damals dann noch. Aber dort, wie gesagt, in diesem Apartment mit dem direkten Zugang zu der Terrasse will er nicht wohnen, sondern in dem Zimmerchen oben drüber. Die Wohnung, ich würde mal schätzen, die ist so... Also Schlafzimmer, das Wohnzimmer, dann gibt es so ein Gästezimmer, die Bäder, also das ist 150, 160 Quadratmeter größer.
Naja, das ist jetzt auch nicht gerade klein, ne, für eine Person. Klein. Also ich habe jetzt gerade so, habe ich gedacht, jetzt sitzt er da so wie in Spitzwegs, wie heißt denn das da, dieses eine Bild, wo da der Gelehrte unterm Dachboden liegt.
Nee.
So mit so einer Dachschräge, so sah ich gerade den Papst.
Nein,
das ist meine Fantasie ein bisschen mit.
Nein, also die Decken sind recht hoch, das ist keineswegs eine Mansarde. Die Italiener schreiben jetzt immer von der Mansarde, das ist totaler Blödsinn.
Okay, also es ist schon eine dicke, fette Wohnung.
Ja, es ist eine Wohnung, die Decken sind ganz normal hoch, also das ist überhaupt nicht eng und nichts. Und er lässt sich da ja ein Fitnesscenter einrichten.
Ach was.
Ja, das ist ja auch ganz vernünftig.
Ja gut, ins Normale kann er nicht mehr. Sonst ist er immer, also früher ist er ins Fitnesscenter gegangen, oder wie?
Genau.
Als er noch nicht Papst war?
Genau, in das Omega-Fitnesscenter hinterm Vatikan. Da hatte er also ein Abo, da ist er also regelmäßig hingegangen. Jetzt hat er ein Fitnesscenter da oben. Da gibt es auch eine kleine Kapelle, also er hat eine private Kapelle. Und soweit bekannt ist, zieht er mit seinen beiden Sekretären da oben ein.
Sekretärin.
Also
ja, ich wollte gerade sagen, es klang gerade so ein bisschen. Okay,
es gibt dort
dem aus Peru, wie heißt der nochmal?
Edgard, den Edgar. Kennen wir ja, der hat uns ja, Edgard, der hat uns in Empfang genommen, als wir beim Papst eingeladen waren. Und es gibt einen zweiten Sekretär, weil es gibt dort oben zwei Sekretärwohnungen. Also in einer wird der Papst wohnen, die zweite ist die des zweiten Sekretärs, der heißt Marco Billa. Das ist ein Kirchenrechtler, also das wird sozusagen das Zentrum sein. Aber also, Moment,
nochmal, er wohnt mit Edgar in der einen Wohnung und der andere Sekretär wohnt in der Wohnung daneben.
Richtig, soweit wir das wissen, wird das so sein.
Interessant, interessant.
Und was in Rom jetzt halt spekuliert wird, ist, es gibt sozusagen also diese päpstliche Familie nicht mehr. Also päpstliche Familie ist eine uralte, die geht also weit bis ins Mittelalter zurück. Die Päpste haben, wir müssen, glaube ich, noch was Wohnen reden heute.
Ja,
ne?
Ja, aber erstmal päpstliche Familie, der bastelt sich doch gerade seine eigene päpstliche Familie, wenn das so klingt, also, das für mich.
Die päpstliche Familie hatte früher ganz einfach, gab es eine Regel, wie die zusammengesetzt war, also in der zur päpstlichen Familie gehörte. Die beiden Sekretäre, das hat sich nicht geändert. Dazu gehörten 4 bis 6 Ordensfrauen, die sich um den Haushalt kümmerten. Die gibt es nicht mehr.
Wer macht denn das dann jetzt? Wer kocht denn jetzt und macht die Wäsche?
Bisher benutzt der Papst die Geheimsakristei dafür. Aber über die Geheimsakristei reden wir danach.
Aber warte, in der Geheimsakristei, das wird ja keine Zaubersakristei sein, wo du deine Wäsche reintust, dann kommen die wieder raus von alleine, sondern da werden ja wahrscheinlich wieder Frauen stehen und die Wäsche machen, oder?
Ich weiß über die Wäsche nichts. Da kann ich dir nichts zu sagen, weiß ich wirklich nicht. Ich weiß nur, dass der Papst in dieser Sakristei bisher zu Mittag ist, auch zu Abend ist. Also er benutzt nicht wie Franziskus die Mensa im Gästehaus der Heiligen Martha. Er hat keine eigene Küche, eigenes Speisezimmer, wie das Benedikt XVI. Hatte und Johannes Paul II. Im Apostolischen Palast. Da oben, wo die Sekretäre wohnen, gibt es das gar nicht.
Aber der hat doch bestimmt so eine Schublade mit so Schokoriegeln und so, oder? Also würde ich ihm wünschen.
Das kann schon sein, dass er eine Schublade mit... ich glaube, dort oben in der Wohnung, als die beiden Sekretäre dort gewohnt haben, gab es keine eigene Küche. Ob die da oben jetzt eine eingebaut haben, weiß ich nicht. Ich weiß nur, bisher ist der Papst zu Mittag in der geheimen Sakristei. Das ist eine Sakristei, da reinzukommen ist, also selbst für jemanden, der im Vatikan lebt, wirklich sehr, sehr schwierig. Und ich schwöre dir, selbst Menschen, die ihr ganzes Leben im Vatikan verbracht haben, wissen nicht, dass die überhaupt existiert. Aha.
Also bei dem Wort Sakristei muss ich ja schon direkt nachfragen. Irgendwie, das klingt wahnsinnig heilig und irgendwie denke ich da an eine Kirche, aber das stimmt natürlich gar nicht. Was bedeutet denn Sakristei eigentlich?
Nee, du hast schon recht. Das ist also, die Sakristei ist schlicht und einfach das Gebäude, der Raum in einer katholischen Kirche, in der die Kleider aufbewahrt werden.
Ach, die Kleider. Aber wieso ist der denn in der Kleiderkammer?
Also.
Wir müssen wieder von vorne anfangen.
Also, pass auf. Jeden Tag strömen 30.000 bis 40.000 Menschen durch die Vatikanischen Museen. Dazu hast du ja auch gehört. Zwar privilegiert, weil wir, wie du weißt,
Sonderführung hatten mit unseren Leuten. Ja, das war sensationell, erzähle ich immer noch ständig von. Also wir nachts im Museum, das war der Knaller. Aber machen wir bestimmt nochmal mit anderen Leuten.
Genau.
Also, Museum. Leute, genau. Menschen, viele.
Und da viele Tausend. Wenn du in der Sixtinischen Kapelle stehst, schauen alle auf dieses wahnsinnige, unglaubliche Gemälde. Das jüngste Gericht von Michelangelo Buonarroti hast du auch. Tiefes Blau. Kein Mensch, der diese gigantische Wand je gesehen hat, wird die vergessen. Vielleicht das Hauptwerk, das Menschen auf dieser Erde überhaupt je vollbracht haben. Also eines der wichtigsten Kulturschätze, die es je in der Geschichte gegeben hat. Übrigens, Klammer auf, die wird jetzt 3 Monate lang nicht zu sehen sein. Bis Ende März, ja, die rüsten die ein, weil nach der Auskunft der Vatikanischen Museen dieses Gemälde, wie gesagt, das ist eines der wichtigsten, das es auf der ganzen Welt gibt, hat eine rätselhafte Patina angesetzt durch diese Zehntausenden von Menschen, die da durchgehen. Und dieser Schleier, der da drauf ist, der muss da jetzt runter. Und da gibt es jetzt also eine ganz aufwendige Untersuchung mit Fotografien und die Labors sind daran beteiligt. Und sie bauen ein riesiges Gerüst, dass diese ganze Wand eingerüsten wird. Und dann werden sie Zentimeter für Zentimeter 3 Monate lang das alles wieder säubern.
Und das ist dann trotzdem geöffnet? Kann man da trotzdem durch, ohne dann das Hauptding zu sehen? Oder wie machen die das dann?
Das bleibt geöffnet. Aha. Und für die Besucher, die jetzt bis Ende März kommen, ist es leider so, dass sie das Gemälde nicht werden sehen können. Sie können den Rest sehen.
Dann komme ich erst ab April.
Sie können also die Erschaffung Adams sehen, Sie können die Decke von Michelangelo Buonarroti sehen, aber dieses große, riesige Fresko, das wird eingerüstet sein. Mhm. Und es soll Ende März sollen die fertig werden.
Okay, aber wir waren beim Essen und das ist
genau. Also du stehst also in der Sixtinischen Kapelle und schaust auf dieses riesige Gemälde. Wenn du dich dann umdrehst, siehst du eine sehr große Holztür.
Mhm, genau.
Da durch die insofern weltberühmt, als durch die ziehen die Kardinäle in das Konklave ein. Das hast du damals auch gesehen. Weißt ja, du noch, natürlich. Unsere Freunde, die in ihren ganzen roten Roben, die singen dann Veni, Creator Spiritus, komm her, Heiliger Geist, wähle den Richtigen von uns aus. Also die ziehen durch diese Tür ein. Die ist immer zu. Für normale Besucher. Wenn du die aufmachen würdest, würdest du in einem der, naja, sagen wir es so ein bisschen peinlichen Gebäude des Vatikans stehen, das ist der sogenannte Lepanto-Saal, der feiert den Sieg der päpstlichen Flotten über die Türken in der Meerenge von Lepanto im Jahr 1571. Das war die schlimmste Seeschlacht der Geschichte. Also über 40.000 Tote in wenigen Stunden. Und dieser Sieg, so peinlich wie es ist, wird in diesem Saal gefeiert. Wenn du da jetzt durchgehst, auf der rechten Seite kämst du in einen absoluten kunsthistorischen Leckerbissen. Da kommt man nur mit einer Sonderführung rein, weil das ist die letzte Kapelle, die Michelangelo Buonarroti ausgemalt hat. Aber die ist nicht zugänglich für die Öffentlichkeit. Mhm. Die ist nämlich, das hat einen ganz schlichten Grund. Die ist sehr klein und da können nicht Tausende von Leute rein. Aber wenn du dir in deinem Leben nochmal ein Ziel setzen willst, von dem du sagst, ich möchte in die normalerweise von Michelangelo ausgemalte Kapelle, die nicht zugänglich ist, dann müssen wir mal versuchen, das zu organisieren.
Okay. Ach ja, habe ich das jetzt auf meiner Bucketlist bisher stehen, aber geht so. Aber gut, aber ist ja spannend. Aber wundert mich, dass sie das dann doch nicht zugänglicher machen, weil da könnten die ja wahnsinnig viel Geld wieder mit einnehmen.
Ja, aber das ist
da... exklusiven Führung.
Ja, da reinzukommen ist wirklich sehr, sehr schwierig. Ja. Da siehst du also die Bekehrung des heiligen Paulus. Der fällt da vom Pferd, haben wir ja das letzte Mal gehabt. Paulus, Damaskus, Bekehrung. Das siehst du da in der Kapelle. Wenn du jetzt aus der Kapelle rausgehen würdest, gehst geradeaus und dann nach rechts kommst du durch einen wunderschönen Baldachin. Also das ist so ein großer Marmorbaldachin, sieht ganz toll aus. Und wenn du dann nach links gehst, siehst du eine Tür. Und diese Tür ist verschlossen, da darf man nicht rein. Das ist also, weil diese Tür ist der Eingang in ein Kloster. Es gibt also ganz in der Nähe der Sixtinischen Kapelle ein geheimes Kloster.
Also das ist alles wieder so verrückt, wie viele geheime Türen und Gänge und Kapellen das da schon wieder gibt. Also das macht mich völlig fertig. Okay, geheimes Kloster.
Mhm. Das ist ein geheimes Kloster und wenn, das ist ein geheimes Kloster, in dem leben Augustiner, Mönche seit über, glaube ich, seit mindestens 500 Jahren. Aha. Das ist ein kleines Kloster, das ist ein richtiges Kloster, die leben dort, die beten dort, die haben eine Kapelle. Das sind 5 bis 6 Mönche nur.
Aber die dürfen da schon mal raus, oder? Das klingt jetzt so, als wären die da so völlig versteckt und die Tür geht nie auf. Das klingt gerade ein bisschen gruselig.
Also ich kenne Augustinerpater, die sind nicht besonders scharf, darauf in dieses Kloster versetzt zu werden, weil es ist in der Tat ziemlich schwierig, dahin und wieder rauszukommen. Das geht, also die sind da nicht eingesperrt, die sind da nicht angekettet, die werden da nicht gefoltert. Alles das, was also in irgendwelchen Vatikan-Filmen jetzt in deinem Kopf abläuft, das ist alles nicht so.
Gut, ich bin beruhigt.
Die können da also rein und raus, aber es ist nicht so ganz einfach. Also du kannst nicht in einem Supermarkt einkaufen gehen und dann mit deinen Plastiktüten quer durch den Vatikan in dieses Kloster laufen. Das geht nicht. Und dieses Kloster, dieses kleine Kloster, das wird also von den Augustinern seit Jahrhunderten haben die das Privileg, dieses Kloster zu betreiben, weil dieses Kloster hat auch eine ganz besondere Aufgabe. Das kümmert sich nur um die Kleidung des Papstes.
Aha, aber da weißt du was, mir hat eine Brigitte geschrieben. Brigitte schreibt häufiger mal und gerne mal, eine unserer Hörerinnen. Und die hat mich nämlich was zum Thema Kleidung gefragt. Soll ich dir erstmal die Fragen vorlesen oder willst du jetzt erstmal erzählen?
Nee, lies mal vor.
Also, liebe Frau Kleen, bestimmt der Papst selbst, welche Kleidung er bei welcher Audienz trägt? Für die Messen gibt es sicher eine Kleiderordnung. Das sind so die ersten beiden Fragen. Willst du die schon mal beantworten?
Nee, les mal weiter.
Gibt es denn im Vatikan ein stilles Kämmerchen zum Umziehen, so ähnlich wie die Sakristei, oder auch eine Art Kammerzofe? Oder wahrscheinlich eher ein Kammerzofen, ein Tofa, die beim Ankleiden hilft? Und vor allem, wo lagern die Gewänder, die er außerhalb der Messe trägt? Die haben doch sicher in einem normalen Kardinalschrank keinen Platz. Und jemand muss doch auch dafür sorgen, dass die immer anständig gebügelt sind und keine Knöpfe fehlen und so weiter. Was sagst du? Was antworten wir, Brigitte?
Also, Brigitte hat eine ganz interessante Frage gestellt und auch eine tolle Frage. Das fragen sich ganz viele Menschen, die mit der katholischen Kirche zu tun haben. Ganz einfach. Die Sakristei des Petersdoms ist ein öffentliches Gebäude. Da kannst du reingehen, du kannst dir dieses wunderschöne Relief angucken, das dort zu sehen ist. Das ist also Kunstschätze. Dort kann ein Priester, ein ganz normaler Priester aus Deutschland, Frankreich, Indonesien reingehen und sagen, ich möchte gerne hier einen Gottesdienst lesen. Dann gibt es dort eine Gottesdienstordnung. Dann kann er sich eintragen lassen und kann morgens um 7 an einem der 42 Seitenanteile des Petersdoms einen Messe lesen. Kein Problem. Mhm. Da ist also immer ziemlich viel los. In der Sakristei sind also jede Menge Leute. Da ist also herrscht jede Menge ran und raus. Also das ist die ganz normale Sakristei des Petersdoms. Okay. Und es gibt eine geheime Sakristei. Das ist diese geheime Sakristei, von der ich gerade gesprochen habe, in der Nähe der Sixtinischen Kapelle, hinter dem Lepanto-Saal auf der linken Seite. Diese Sakristei ist nur für die Kleidung des Papstes. Also nur das, was der Papst während der Gottesdienste trägt. Seine Bischofsstäbe, die Bischofsmütze, seine Kreuze, alles das,
was die viel, aus, oder?
Ja, jede ja. Menge, alles das, was ausschließlich den Papst betrifft, wird dort von diesen 6 Mönchen gehütet. Ich habe dieses Kloster immer total klasse gefunden, weil die haben auch einen ganz tollen Titel. Die haben den Titel Die Hüter des Schatzes. Ja, ich weiß, es klingt wie aus dem
Heiligen Gral. Das klingt auch schon wieder nach so einem Dan Brown Roman.
Ja. Das klingt wie nach einem Roman, weil es gibt sozusagen 2 Hüter des Schatzes. Die einen Hüter des Schatzes, die haben diesen Titel im Vatikan. Die hüten sozusagen den päpstlichen Schatz. Das sind die Gegenstände, also Monstranzen, Kelche. Die werden hinter der Sixtinischen Kapelle aufbewahrt in einem eigenen Raum. Der ist hinter der Sixtinischen Kapelle, das sind die Hüter des Schatzes, aber die in dieser Sakristei, diese Mönche werden auch Hüter des Schatzes genannt, weil die kümmern sich um die Bischofsstäbe, die Kleider, die nur für den Papst bestimmt sind. Aber was die Kleiderordnung angeht, muss er sich an die gleiche Ordnung halten wie alle katholischen Priester auch. Also er hat natürlich, kann sich aussuchen, welches von den Gewändern er anzieht, aber wann er welche Farbe tragen muss, das kann er sich nicht aussuchen. Das ist durch die Kirchenordnung geregelt.
Und sag mal, kriegt der alles denn neu, wenn er Papst wird? Oder werden diese Papstsachen so wie bei, oder was sind die so wertvoll, so wie beim Königshaus, irgendwie, dass man die dann ein bisschen umnäht, dass das für ihn passt und so? Oder wird das alles dann neu angefertigt?
Das ist eine super Frage.
Ach was.
Ja. Habe ich mal auch den päpstlichen Sekretär gefragt und habe gesagt, also, weil wir haben öfter auf Auslandsreisen der Päpste gesehen, dass sie also Stolas um hatten, der Vorgänger. Also ich kann mich daran erinnern, dass Franziskus in Armenien eine Stola um hatte von Benedikt dem 16. Und ich habe dann zu dem damaligen Papstsprecher Pater Lombardi gesagt, sagt mal, könnt ihr euch keine neue Stola leisten? Seid ihr so pleite, dass ihr also die Alten aus der Schublade nehmen müsst? Oder lasst ihr die nicht umnähen? Und er hat dann gesagt, nee, das ist ganz üblich, dass also in dem gigantischen Fundus der Kleider, die es im Vatikan der Päpste gibt, also gibt es reichlich von den Vorgängern. Und Franziskus hat halt Wert darauf gelegt, dass die Sachen auch aufgetragen werden.
Ist also richtig auch nachhaltig. Was soll man denn das alles irgendwie wegtun und dann wieder von vorne anfangen und so weiter? Ja.
Aber lass mal, uns, ich weiß, dass
jetzt Brigittes Fragen alle beantworten.
Nein, wir müssen Brigitte, noch mal eben sagen, weil ich weiß, dass einige einige Hörerinnen und Hörer werden jetzt sagen, der eiert ja um die Farbregelung herum. Die sage ich jetzt mal kurz. Aha. Meistens tragen katholische Priester während der Gottesdienste grün. Grün ist die Farbe des Lebens, des Wachstums, der Hoffnung und wird an allen Sonntagen getragen, wenn es keine besonderen Feiern gibt. Also normalerweise, wenn du einen Priester siehst, dann trägt er grün? Das ist die häufigste Frage. Damit kommen wir gleich zur großen Ausnahme. Es gibt nämlich eine Farbe, die wird ultra selten getragen. Und das ist rosa.
Ja, schade eigentlich. Wird denen so gut stehen.
Ja, ich muss manchmal sagen, ich möchte jetzt irgendwie nichts Unangenehmes sagen, aber ich finde manchmal, wenn die doch häufig nicht ganz dünnen Priester in Knallrosa aus der Sakristei kommen.
Ja, hast du so ein bisschen ein Schweinchen dick Gedanken oder was?
Das habe ich jetzt nicht gesagt und das habe ich auch nicht gedacht. Das habe ich nicht gesagt und nicht gedacht, aber ich finde, das ist super selten und wird am dritten Adventssonntag und am vierten Fastensonntag getragen, also nur ganz, ganz selten. Das ist rosa. Weiß wird häufig getragen an großen Festen, Ostern, Weihnachten, während Hochzeiten, während Taufen. Das symbolisiert Reinheit, Licht, Freude. Das ist also, Franziskus hat, du hast Papst Leo jetzt bestimmt schon häufig gesehen in.
Ich habe den immer in Weiß im Kopf. Aber
ja. Papstfarbe. In Weiß. Ja. Und er trägt also schon, er neigt schon dazu, sehr prächtige Gewänder zu tragen. Also die sind da mit Goldbrokat abgestickt. Aber Weiß ist also die, du hast den an hohen Festen gesehen. Deswegen sagst du Weiß, weil du hast den gesehen.
Ja, genau.
Ostern.
Sonst siehst du ihn ja nicht. Du siehst ihn ja ständig. Ich sehe ihn nur in den Medien. Aber wir tragen ja beide gerne Blau. Heute auch schon wieder. Du mal eben so auf T-Shirt, ich mit 5 Schichten, weil das hier arschkalt kalt ist in Norddeutschland. Blau sieht man nicht so oft.
Nein,
ne?
Blau gibt es
Maria.
Nicht. Nein.
Maria?
Also das ist kein Respekt vor Maria. Maria trägt Blau. Ich weiß, das sagen die ganzen Leute, die Maria in Erscheinung gesehen haben. Aber Blau gibt es in der katholischen Kirche als Farbe nicht. Es gibt Rot. Das repräsentiert den Heiligen Geist. Das wird getragen Pfingsten, Karfreitag, Palmsonntag, während der Märtyrerfeste. Und die Kardinäle, wie du weißt, tragen ja purpurrot. Nicht deswegen, weil sie die Farbe so schön finden, sondern als Zeichen dafür, dass sie bereit wären, ihr Blut für die katholische Kirche zu vergießen.
Ach so.
Das ist rot.
Purpurrot, also eher pink, würde ich sagen.
Nee, pink ist rosa, das so, Purpurrot ist richtig knallig rot.
Ach so,
also
ich dachte,
richtig
ich dachte,
blutrot.
Pink, das habe ich so oft gesehen, als wir in Rom unterwegs waren. So eine Kardinäle mit, oder waren das Kardinäle? Ich kann die alles nicht auseinanderhalten, aber so viel Pink habe ich damit mal gesehen.
Nee, Pink kannst du, wie gesagt, nur zweimal im Jahr sehen. Richtig.
Aha, okay, dann hatte ich Visionen. Ich hatte wieder Visionen.
Du meinst wahrscheinlich lila, oder?
Ja, gut, vielleicht eher so ein lila. Ja, das stimmt.
Das gibt es, ja. Das gibt es. Violett gibt es selbstverständlich. Wahrscheinlich. Erstens
ja,
tragen haben Bischöfe tragen lila. Also die tragen nicht dieses Purpur-Knallrot der Kardinäle.
Nee, genau.
Die tragen lila. Und lila wird getragen in der katholischen Kirche während der Advents- und der Fastenzeit. Bei Beerdigungen als Symbol der Buße. Also das ist eine Farbe, die getragen wird. Viele Leute sagen, ja, was ist mit Schwarz? Schwarz tragen ja, wie du weißt, Priester ganz normal, wenn sie tagsüber in die Pizzeria gehen. Aber als liturgische Farbe ist Schwarz sehr selten, fast ausgestorben. Also bei Beerdigung tragen Priester Violett, also lila. Und damit war es auch schon. Also wie gesagt, die Farben, die es gibt, sind grün, am meisten weiß, rot, lila und ganz selten rosa.
Okay, das war aber sehr viel Farbenlehre hier. Wie sind wir da jetzt eigentlich hingegangen? Wollen wir nicht eigentlich über das Essen reden?
Ja, wir müssen über das Essen reden, aber deine Freundin hat doch die Farben.
Ja, ja, ich weiß. Ja, ja. Brigitte weiß jetzt Bescheid, ich auch. Aber wieso ist der denn da jetzt? Also, der ist doch nicht da, wo die Klamotten sind.
Doch, also.
Das riecht dann doch immer alles nach Essen.
Ja, aber das ist ja sehr groß. Also, das ist ja, stell dir das nicht vor, wie ein Zimmerchen, in dem.
Ja, ich denke zu klein. Ich merke das schon die ganze Zeit.
Ja, du bist richtig.
In diesen Dimensionen des Vatikan kann ich einfach noch nicht denken.
Also, komm jetzt einfach nochmal mit. Wir sind sind in der Sixtinischen Kapelle. Du guckst auf das jüngste Gericht, beziehungsweise kannst nicht drauf gucken, weil das Gerüst da steht. Drehst dich um. Gehst auf die Holztür zu. Machst die Holztür auf. Bist dabei ganz ergriffen, weil es ist die Holztür, die während der Papstwahl, wenn alle Kardinäle drin sind, wird diese Tür geschlossen. Dann bist du ganz ergriffen, weil du gehst auf die Holztür zu. Die machst du auf, weil du bist ergriffen, weil diese Tür wird geschlossen, wenn das Konklave beginnt, also wenn die Kardinäle drin sind. Und dann sagt der Sekretär der Kardinäle diesen berühmten Satz, extra omnes, alle raus. Also durch diese Tür gehst du durch. Dann gehst du nach links durch einen wunderschönen Torbogen mit einem Marmorbaldachin. Links davon siehst du eine Tür, durch die gehst du durch. Normalerweise kommt da kein Mensch rein. Ja, ja. Als Frau darfst du da sowieso nicht
rein.
Nein,
aber ich bin jetzt ergriffen und ich bin ja mit dir zusammen und dann geht
in
das
Gedanken alles. Genau. Gehst du da durch und dann empfangen uns also diese Mönche, die Augustinermönche. Die sagen dann ganz stolz, ja, seit vielen Jahrhunderten kümmern wir uns hier um die Kleidung des Papstes. Aber leider, leider, aber leider sind wir ja rausgeschmissen worden von Papst Johannes Paul II. Der hat uns gefeuert. Papst Johannes Paul II. War nämlich sauer auf die Augustiner, weil er der Meinung war, dass die Augustinermönche in seiner Heimat in Krakau mit den Kommunisten paktiert hätten.
Ja, aber doch nur, also selbst wenn das so war, dann waren es ja nicht alle, sondern irgendwelche und dann muss er doch nicht sauer auf alle sein. Also,
er war sauer und hat gesagt, also Augustiner in meiner Sakristei raus.
Ach, interessante Haltung dann, von so einem Papst, ja.
Dann war er, also dann haben nach Jahrhunderten die Augustiner dieses Privileg verloren, dass sie diese Sakristei, dann kam Benedikt und der hat das wieder eingeführt. Dann durften die Augustiner wieder zurück in die Sakristei und die haben also diese, wie gesagt, ganz prominente Aufgabe, sich um die Kleidung des Papstes zu kümmern. Die haben aber auch ein gar nicht so kleines Refektorium, ein Speisesaal. Dahinter liegen Küchen und dort essen diese Augustinermönche völlig abgeschlossen vom ganzen Rest des Vatikans. Da kann also niemand rein. Und in diesem Kloster, diesem geheimen kleinen Kloster, ist der Papst mittags
mit diesen Mönchen. Geheimmönchen. Und ist das Essen da so gut oder mag er die so gern leiden? Oder?
Er kann dort essen, ohne dass ihm jemand auf den Keks geht. Das ist einfach
das verstehe ich. Das kann ich gut verstehen.
Das ist das Wichtigste an der Geschichte, weil wenn er, wo soll der Papst essen? Also er kann ja schlecht rausgehen und sich eine Pizza holen. Er wohnt nicht mehr im Gästehaus der Heiligen Martha. Da gibt es eine Mensa. Wenn er von seiner Arbeitsstelle im Apostolischen Palast jedes Mal zum Gästehaus der Heiligen Martha laufen würde, um da in der Mensa zu essen.
Aufruhr.
Dann. Riesenaufstand. Im Apostolischen Palast, da wo er arbeitet, gibt es diverse Möglichkeiten, wo man essen kann. Aber die seiner Familie, also da, wo die Augustiner sind, und er legt Wert darauf, dass er immer noch ein Augustiner-Bettelmönch ist, die essen in dieser Mensa. Und da ist er auch in diesem geheimnisvollen, von der Öffentlichkeit abgeschlossenen Kloster.
Aber das scheint ja nicht so schlecht zu sein, weil du hast ja mal angemerkt, dass er jetzt auch ganz gut im Futter steht. So, ne? Gibt es da jetzt zu viel zu essen vielleicht? Oder kochen die zu fett?
Also ich glaube, das Problem, das hat sich immer wieder gestellt bei allen Päpsten, wenn die gewählt wurden, die werden natürlich ständig zu irgendwelchen Essen eingeladen oder sie müssen Gäste zu Essen einladen. Also es ist üblich, dass wenn zum Beispiel die Bischöfe, die müssen ja im Abstand von einigen Jahren an das Grabmal des heiligen Petrus kommen, zu den sogenannten Ad Limina besuchen. Also wenn sie nach Rom kommen müssen, dann treffen sie sich mit dem Papst und dann sind normalerweise auch Essen vorgesehen. Es gibt aber auch Essen mit Botschaftern, es gibt Essen mit Angestellten. Also der Papst,
natürlich, der ist Essen und darf sich nicht bewegen, weil er wird überall hingefahren, genau.
Genau, ja. Das ist ein Problem, das hatten ganz viele Päpste. Deswegen hat er ja auch sein Fitnesscenter jetzt.
Genau, wollte ich gerade sagen. Aber wie funktioniert das eigentlich, wenn er so unterm Dach ist und dann nur dieser eine Fahrstuhl? Wie schafft man denn dann so eine Rudermaschine oder so ein Laufband? Passt das denn da alles in den Fahrstuhl? Kann man das da alles dahin bringen? Oder was?
Also das geht dich definitiv nicht mit dem Fahrstuhl, weil der Fahrstuhl ist sehr klein.
Ja.
Der Fahrstuhl, der da hochgeht, würde ich mal sagen, wenn vier Personen da drin sind, ist es schon sehr, sehr eng.
Also wenn er so eine richtige Bank mit Gewichten und allem Möglichen da haben will, das wird ja kompliziert.
Nein, das ist überhaupt kein Problem, weil die Treppe, die hochgeht in die päpstliche Wohnung und von dort in die Wohnung der Sekretäre, die ist so breit, da kannst du eine ganze Büffelherde hochtreiben. Das ist überhaupt kein Problem.
Man muss das nur alles hochschleppen, da die armen Menschen, die das tun müssen. Aber gut, sie werden.
Also ich kann mir jede Menge geben. Ich kann mir jede Menge Sponsoren kennen, die sich wahrscheinlich darum kloppen würden, die päpstliche Fitnessstudio auszurüsten. Ja, okay. Also da habe ich keinen Zweifel. Also das heißt,
wann zieht er denn ein? Ab wann werden wir dann merken, jetzt ist er wieder gestellt und das sehen wir dann ja wahrscheinlich bald.
Es gibt, man sieht natürlich, wann er dort einzieht, weil man sieht jetzt schon, dass die Lichter in der Wohnung immer wieder an sind, aber ich glaube, die arbeiten dann noch. Also
ich meine, wir sehen an ihm und seiner Körperform, wenn er da wohnt, weil er dann ja wieder Sport gemacht hat.
Ja, das werden wir dann sehen, wenn er so ein bisschen abschmilzt, das denke ich schon, aber das wird jetzt einige Das wird jetzt, man schätzt, dass er Ende Februar dort einzieht, aber das ist bisher nur eine Schätzung. Also es gibt kein genaues Datum. Also das wird jetzt, ist aber, steht aber an, das wird nicht mehr allzu lange dauern. Er machte allerdings, als wir bei ihm waren, nicht den Eindruck, als sei er besonders scharf darauf, so schnell wie möglich umzuziehen. Im Gegenteil, er machte so den Eindruck, dass da, wo er jetzt ist, das ist übrigens die Wohnung, in der lange ein deutscher Kardinal gewohnt hat, Paul Josef Cordes. Der hat in dieser Wohnung in der Glaubenskongregation lange gewohnt, war ein Kardinal, der zuständig war für Soziales im Vatikan, verstorben. Da wohnt jetzt der Papst und wie gesagt, er scheint mit dieser Wohnung da ganz zufrieden zu sein. Der macht also keinen Druck, der ist nicht so besonders wild darauf, jetzt umzuziehen. Mhm.
Naja gut, aber sag mal, jetzt haben wir schon so viel über das Wohnen geredet, aber jetzt auch über die Sixtinische Kapelle und Restauration. Ich habe jetzt die Tage gelesen, es wurde irgendwas da restauriert, irgendeine Kapelle oder was in Italien. Auf einmal sieht ein Engel aus wie Giorgia Meloni, eure Ministerpräsidentin. Das fand ich jetzt mal ganz interessant. Können wir darüber noch mal reden?
Ja, da müssen wir dringend drüber reden. Aber ich würde die Hörerinnen und Hörer bitten, dass wir das ganz kurz, dass wir das gleich machen.
Jetzt weil du noch mehr über das Wohnen reden?
Ja, weil es gibt noch eine Änderung und ja. Die ist wirklich hochbrisant, weil es gibt das Gerücht, das in den italienischen Zeitungen steht, ich halte das für wahrscheinlich, dass die Anordnung von Franziskus, dass die Kardinäle künftig zahlen müssen, für ihre Wohnungen wieder zurückgenommen wird.
Ach so. Jetzt sollen sie doch nicht mehr zahlen.
Genau, das Wohnen wird wieder gratis und da bin ich jetzt wirklich gespannt, weil das wird für die Bilanz des Vatikans also wirklich nicht ganz einfach.
Nee, du musst eine neue Geldquelle auftun.
Also das wenn
war
du
doch
dir
jetzt geplant, um dann ein bisschen die Kassen wieder aufzufüllen oder nicht?
Richtig.
Die ganzen Kardinäle in ihren riesigen Wohnungen.
Ja, also weil du
und keinen Cent zahlen.
Richtig. Wenn du dir also die Bilanz des Vatikans anguckst, dann würde dir als Immobilienbesitzer Angst und Bange. Also von den 4.500 Wohnungen, die sie in Rom und um Rom haben, sind 69% gratis. 69% bringen keinen einzigen Pfennig. Da muss der Vatikan nur die ganze Zeit den Unterhalt bezahlen. Mhm. Strom, Wasser, Internet, Restaurierungen, neue Fenster. Das kostet alles nur und bringt gar nichts. Mhm. Da wohnen also Ordensfrauen, Ordensbrüder, Priester. Das ist manchmal karitative Einrichtungen. Also das bringt gar nichts. Mhm. Dann gibt es noch mal 12% obendrauf. Jetzt sind wir bei insgesamt 81%. Die werden vermietet zum Selbstkostenpreis. Das heißt, da ist die Miete bei etwa 1 bis 2 Euro pro Quadratmeter.
Ach ja, niedlich. Da können wir alle von träumen. Hm.
Ich weiß, in Deutschland liegt die Quadratmeterpreis ja schon, wenn du in Ballungsräumen bist, deutlich über 10, 15 Euro pro Quadratmeter. Da bist du also gut bedient bei 1 bis 2 Euro Quadratmeter. Nur die restlichen 19% werden zu marktüblichen Preisen vermietet. Das heißt, von diesem gigantischen Immobilienbesitz, die der Vatikan hat, also von den 4.500 Wohnungen, werden knapp 900 Wohnungen wirklich echt vermietet. Weil alles andere kostet nur.
Und das ist ja nicht nur Irrsinn, wenn man bedenkt, dass die da alle umsonst wohnen, sondern es wird doch genauso eine Wohnungsnot geben in Rom wie in deutschen Großstädten auch, oder? Viele Familien, die sich Wohnen nicht leisten können, die keinen Platz haben, da sitzen Kardinäle in Riesenwohnungen und zahlen nichts.
Richtig.
Jetzt nicht so sozial.
Deswegen sagen ja die Priester, die ich kenne, diese Anordnung, wir können uns eine Wohnung in Rom einfach nicht leisten. Und das stimmt. Ja. Hm. Also ich kenne italienische Priester, die werden nach dem italienischen Gehaltsspiegel bezahlt, arbeiten im Vatikan, die bekommen zwischen 1.200 und 1.300 Euro im Monat. Davon kannst du in Rom nichts mieten. Das ist unmöglich.
Klar. Und ich denke jetzt natürlich auch an Familien, an alleinerziehende Mütter, die auch auf Wohnungssuche sind. Denen habe ich mindestens so viel Mitleid wie mit den Priestern.
Die können sich das auch nicht leisten. Also deswegen, ich weiß nicht, ob dich das interessiert, aber der Vorortzug von Rom, der fährt die ganze Küste lang, also die ganzen Schlafstädte außerhalb von Rom, und der schaufelt jeden Tag fast 1 Million Menschen in die Stadt. Das sind alles Leute, die sich die Mietpreise nicht leisten können.
Natürlich, klar. Das ist ja rund um Hamburg auch so, ja.
Und genau, wie gesagt, weil die Priester sagen, wir können uns das nicht leisten, hat der Vatikan gesagt, ja gut, also dann wohnen die halt in den Immobilien, die wir haben. Mhm. Und für Papst Leo kommt jetzt noch mal eins natürlich obendrauf, als Mönch hat er natürlich sein ganzes Leben lang in Klöstern verbracht und wäre nie in seinem Leben auf die Idee gekommen, für Wohnen zahlen zu müssen. Ja. Verstehst du, das ist ja für den normalen Menschen eine nicht so besonders schwierig sich vorzustellende Vision, dass du fürs Wohnen zahlen musst. Mhm. Das ist für den Mönch eher ungewöhnlich, weil die Generationen vorher haben also Klöster gebaut, also zum Teil 1000 Jahre vorher schon. Deswegen steht da immer schon was. Also da muss man jetzt.
Er ist ja halbwegs klug und fantasiebegabt, würde ich mal sagen, vielleicht sogar sehr, dass er sich schon vorstellen kann, was das bedeutet, Miete zu bezahlen und wohnen zu müssen.
Natürlich, so. Aber ganz offensichtlich war die Revolte dagegen, dass die Priester zahlen müssen, so gewaltig, dass möglicherweise, so kann ich mir das vorstellen, schon im Vorkonklave, als darüber geredet wurde, was soll der nächste Papst eigentlich tun, da viele waren, die gesagt haben, also bitte zahlen für Wohnen, das wollen wir schon mal gar nicht. Und der nächste Papst, das ist ungerecht. Ich habe das auch immer für sehr ungerecht empfunden. Mhm. Also du kommst in diese riesigen Wohnungen. Ich habe damals, als unser Sohn noch kleiner war, das doch als besonders ungerecht gefunden, weil du hast ja, um in Rom ein bisschen Platz zu haben, also mal einen Balkon, das ist echt schwierig. Also das ist so teuer, das ist, kann sich kein Mensch leisten, dass die Führungskräfte der Kurie aber also gewaltige Wohnungen hatten mit Hunderten von Quadratmetern, mit Einliegerwohnungen für Ordensfrauen, mit also Parks, mit all dem. Davon kannst du natürlich nur träumen. Aber gut, richtig ist auch, sie müssen das Ganze instand halten und richtig ist auch, sie haben das Ganze schon mal von ihren Vorgängern übernommen. Also die haben das nicht, das hat die Kirche sich in den vergangenen 2000 Jahren so langsam aufgehäuft und die sitzen da schon auf einem gewaltigen Immobilienbesitzer, wie du weißt.
Ja, also und das muss man, hält sich ein bisschen in Grenzen, muss ich auch ganz ehrlich sagen.
Ja, aber jetzt sagst du auch immer ganz ehrlich.
Ja, ne, wir sind beide ganz ehrlich.
Ich wollte sagen, man muss zur Verteidigung aber auch sagen, von diesen Tausenden von Immobilien sind viele wirklich karitative Zwecke. Das sind auch Mensa, das sind Schlafmöglichkeiten für Obdachlose, das sind zum Beispiel, zum Teil sind das auch also Menschen, wo Menschen duschen können, wo sie sich waschen können, die kein Geld haben. Das sind Schlafgelegenheiten für Menschen, die obdachlos sind. Also ja, klar, da sind auch viele Immobilien bei, die zu Krankenhäusern gehören oder so. Das ist also, da wäre ich vorsichtig zu sagen, wenn sie das abgeben müssen.
Die Kardinäle offensichtlich ja so viel Macht haben, dass sie zum Papst sagen können, pass mal auf, das ist für eine ziemlich blöde Idee, wenn wir jetzt hier für unsere Riesenwohnungen auf einmal ein bisschen was zahlen wollen. Lass das mal bitte, lieber Papst. Dann sagt der Papst, ach nee, habt ihr auch recht, lassen wir auch. Und dann aber rumjaulen, dass sie keine Kohle haben.
Heike, das so war.
Das jetzt für mich.
Stimmt,
hast du aber jetzt mir suggeriert.
Ja, aber ob es so war, weiß ich nicht. Ich weiß nur, Franziskus wollte, dass die Führungskräfte zahlen. Und das soll Leo der 14. jetzt wieder zurückgenommen haben. Das ist richtig. Aber zum Wohnen, lass mich noch mal zwei Sätze dazu sagen.
Also du bist ganz besessen heute von diesem Thema. Ja, bitte. Es ist auch kalt draußen. Lass uns über das gemütliche Wohnen reden.
Genau. Also die ganz am Anfang haben die Päpste schlicht und einfach bei sich zu Hause gewohnt. Also so etwas wie einen apostolischen Palast, eine Päpst, und das gab es überhaupt nicht. Also man weiß von einigen Päpsten ganz genau, wo sie gewohnt haben. Also zum Beispiel Gregor der Große, da gibt's die Wohnung, gibt es noch sozusagen. Da weiß man, wo der Palast der Familie von Gregor stand. Und Gregor hat schlicht und einfach bei sich zu Hause gewohnt. Also da gab es keinen.
Wenn man zu Hause hat, geht das ja auch. Aber wenn man vorher in so einem Orden wohnt, kann man ja schlecht sagen, ich bleib jetzt hier wohnen.
Genau, und damals gab es noch keine Orden. Mhm. Und die anderen Päpste haben entweder bei befreundeten Familien gewohnt, die heimlich Städte für Christen an. Es gab also in Rom, kann man heute noch sehen, es gibt also große Wohnungen, die römischen Senatoren gehört haben. Und die haben dann in ihren Wohnungen, die wir heute würden sagen Kirchen, das waren eher so Gebetsstätten eingerichtet. Mhm. Und in denen haben auch die ersten Päpste gewohnt. Bis die sich anfangen konnten, ein bisschen was zu leisten. Das hat ziemlich lange gedauert. Sie hatten ja diese große Kathedrale, die Lateransbasilika, die erste Basilika überhaupt, kennst du. Da waren wir an der Heiligen Stiege, daran erinnerst du dich. Das war der Raum, die Frauen nicht betreten dürfen. Dieses Gebäude war die erste Wohnung der Päpste. Dort am Lateran haben in den ersten Jahrhunderten mit dem Beginn des Mittelalters die Päpste gelebt. Und sind dann aber abgehauen nach Frankreich, nach Avignon.
Jetzt könnte ich wieder Sur le Pont Avignon singen, aber ich tue es nicht.
Komisch, ja, das Lied kennt jeder zwischen 13. Ja, das Lied
kennt jeder. Komisch, ne? In der Grundschule haben wir es schon gesungen. Ja.
Genau, wir auch. Natürlich, On y danse.
Genau. Das ist wirklich komisch, wie sich manche Lieder durchsetzen. Ja, also du möchtest weiter wohnen mit den Päpsten jetzt in Avignon.
Genau, die sind also in Avignon zwischen 1309 und 1377 leben die in Avignon. Die haben dabei nichts mehr zu bestellen. Der französische König ist der große Chef. Sie haben überhaupt nichts mehr zu sagen. Und übrigens, was lustig ist, das wissen ganz wenige Menschen, Avignon war bis ins 18. Jahrhundert, bis Napoleon, päpstliches Gebiet. Also es gehörte nicht zu Frankreich. Mhm. Wenn du nach Avignon gekommen bist, warst du im Staat des Papstes und nicht in Frankreich.
Okay.
Das hat Napoleon dann abgeschafft, dem gefiel das nicht. Und weil das aber in Avignon für die Päpste jetzt nicht mehr so toll war, kommt der einzige Papst, der in Deutschland gewählt worden ist, Martin V., der wird in Konstanz am Bodensee gewählt, der kommt zurück nach Rom. Dann wohnt er erst in seinem Palast, dem Palazzo Colonna, da warst du schon.
Ich schon überall war, du. Ja.
Genau, und dann ziehen sie rüber in den Vatikan. Mhm. Aber in diesen turbulenten Zeiten müssen sie immer wieder mal aus Rom weg. Deswegen gibt es einen Papstpalast in Viterbo. Sehr schönen Papstpalast. Da hat auch das längste Konklave der Geschichte stattgefunden. Die konnten sich 3 Jahre lang nicht einigen, wer der nächste Papst sein würde.
Stell dir mal vor, das wäre jetzt letztes Mal so gewesen. Dann würden wir immer noch jeden Tag würden wir über das Konklave reden.
Stell dir mal vor, wir hätten
2 Jahre vor uns.
Ja, genau. Wir hätten jetzt noch 2 Jahre Dauer-Podcast über die Papstwahl. Genau. In Viterbo. Die können sich nicht einigen, bis die werden aber von der Bevölkerung Viterbos natürlich versorgt, also mit Essen und Trinken. Und
vielleicht haben die sich deswegen nicht geeinigt, weil die das nicht ganz gemütlich fanden. Die wollten alle nicht nach Hause, hatten so viel Spaß. Jeden Tag kam jemand vorbei, hat ihnen was zu essen gebracht.
Genau. Und das
überlegen noch eine Woche. Ach, noch eine Woche.
Genau. Ja. Und dann ging das aber den Bewohnern von Viterbo auf den Keks. Deswegen haben sie das Dach abgedeckt.
Oh.
Und die Päpste saßen dann da, die Kardinäle saßen da in deinem Regen und strahlendem Sonnenschein und mussten sich unter den Tischen verstecken, wenn es mal wieder goss, und haben sich dann endlich auf einen Kandidaten geeinigt nach 3 Jahren. Der ist aber
du
schon
sprichst ja gerade selber, sie einigen sich ja nicht, das ist ja der Heilige Geist, der das
richtig, der Heilige Geist hat sie nach 3 Jahren dann endlich ausgemehrt und hat gesagt, genau, jetzt ist es einer, der ist dann aber kurz nach seiner Wahl schon wieder gestorben, also deswegen, wie gesagt, sie waren also lange in Orvieto, waren sie, also lange in Viterbo, sie waren in Orvieto, das ist eine wunderschöne Stadt. Mhm. Ich habe überlegt, das würde ich gerne machen. Dass
wir da hinfahren, nein.
Dass wir eine Reise machen mit unseren Podcast-Hörern und wir nehmen dieses wunderschöne Orvieto mit, weil das lohnt sich wirklich. Das
wo ist das jetzt nochmal genau? Ich habe gerade nicht so zugehört.
Das ist ungefähr eine Autostunde nördlich von Rom.
Ach so,
da hat Urban IV. Gewohnt. Da gibt es die Stadt, haben die Päpste unter anderem deswegen benutzt, weil es dort einen super berühmten Brunnen gibt, den Brunnen des heiligen Patrizio. Das ist eine unglaubliche Konstruktion. Du konntest mit Eseln ganz tief runter, eine Treppe runtergehen, unten die Esel mit Wasser beladen und auf der gegenüberliegenden Spirale mit den Eseln wieder nach oben gehen, ohne dass sich die Esel begegneten. Das heißt, die Stadt war zur Zeit während einer Belagerung, wären die unabhängig von Wasser gewesen. Die konntest du also belagern jahrelang, das brachte gar nichts. Dann waren sie in Orvieto, da kann man noch also sehen, wo die residiert haben. Sie waren, der Papst musste dann ja einmal abhauen, das war dann schon während der Revolution in Rom im 19. Jahrhundert, da war in Gaeta, da gibt es auch eine Wohnung, in der der Papst residiert hat.
Ich bin verwirrt langsam für diese ganzen Papstwohnungen. Meine Güte, ja.
Und natürlich gibt es die prächtigste noch, die haben sich dann ja den Sommerpalast gebaut, den Quirinalspalast, in dem residiert heute der italienische Staatspräsident, das war der Sommerpalast der Päpste. Das ist das höchste Gebäude in Rom gewesen. Keiner durfte höher bauen, nur der Quirinal durfte hoch sein. Und dort war ganz lange die Papstwahl und nicht in der Sixtinischen Kapelle. Aha. Also die Päpste wurden lange in diesem Schloss in die kann man heute besichtigen. Mhm. Also die Präsidenten haben gesagt, also wir wollen jetzt hier nicht mehr alleine wohnen. Das kann man sich angucken. Da kann man die Säle sehen, durch die die Päpste gelaufen sind. Und dieser Palast ist deswegen auch so berühmt, weil in diesem Palast ist ein Papst verhaftet worden. Napoleon hat den da festgenommen. Aber Reis, das wird das. Gemacht?
Ach, das willst du mir als nächstes Mal erzählen. Gut.
Das machen wir das nächste Mal. Jetzt machen wir die Festnahme. Das wird dann wirklich.
Nee, das ist wirklich. Also nur allein diese ganzen Papstwohnungen, da könnten wir eine ganze Woche Reise machen durch sämtliche Papstwohnungen und dann wären wir immer noch nicht fertig. Richtig zusammengefasst?
Genau. Richtig. Ja. Also, Päpste haben also. Die Leute denken immer, der wohnt im Vatikan und Schluss. Nein,
stimmt,
es gibt
gar nicht.
Also Päpstwohnungen reichlich auf Italien verstreut. Mhm. Und das ist auch ganz interessant. Also, ich finde diesen Papstpalast in Viterbo, der ist also eine der schönsten mittelalterlichen Städte, die es in Italien gibt. Also das lohnt sich wirklich, ein bisschen düster, aber wenn du mal durch so eine Stadt laufen willst und dich fragst, wie sah so eine Stadt in Italien eigentlich im Jahr 1250 aus, dann hat man einen ziemlich genauen Eindruck von.
Okay, also man könnte da gut noch Filme drehen, oder machen die das viel so?
Die machen das ständig, alle Mittelalterfilme werden pausenlos in Viterbo gedreht, weil das da noch so aussieht, wie es wirklich ausgesehen hat. Aber ich...
Ach, ich wollte ja noch mal über die Präsidentin als Engel. Und eigentlich wollte ich auch noch über das Thema Abtreibung reden, was ja nun diese Woche noch mal groß war, weil der Papst gesagt hat, der größte Zerstörer des Friedens sind die Abtreibung. Ich persönlich denke, mir würden da noch andere Zerstörer des Friedens gerade auf der Welt einfallen und nicht Frauen, die vielleicht in Not sind. Aber ich weiß nicht, wie wir das jetzt noch mal eben 10 Minuten abhandeln wollen. Lass uns
also ich würde reden. Aus Respekt vor Menschen, die in dieser Notlage sind, das machen wir jetzt nicht nehmen. Nebenbei. Nee,
genau.
Das ist ein schwieriges Thema, da reden wir mal ein andermal drüber.
Finde ich auch.
Aber wir reden darüber, versprochen. Reden wir nochmal kurz über Frau Meloni. Also das geht mir persönlich total gegen den Strich, was da passiert ist. Weil die Kirche, um die es sich dreht, ist San Lorenzo in Lucina. Mit der Kirche San Lorenzo in Lucina werden wir beide uns ganz schnell einig. Da bin ich mir völlig sicher, weil der Platz vor der Kirche San Lorenzo in Lucina ist für den Aperitif abends meiner Ansicht nach einer der schönsten der Welt.
Gut, okay, das machen wir nächstes Mal. Sehr gut. Also Aperitif vor dieser Kirche und in
also
dieser
wenn
Kirche
du, wird dann also wenn du denkst auf deiner Bucketliste, ich möchte noch einmal ein Aperitif vor einer wirklich traumhaften Kulisse auf einem traumhaften Platz haben, dann würde ich vor San Lorenzo in Lucina gehen, weil das ist wirklich wunderschön. Gut. Leider ist der Aperitif da nicht ganz günstig, das stimmt. Also die Bars, die da sind. Aber gut, das handelt sich da jetzt auch nicht um unbezahlbare Summen.
Wenn ich dann also in diese Bar gehe, wenn ich mit dir da auf diesem Platz sitze, sollten wir uns vorher das Bild von Frau Meloni angucken oder hinterher, weil wir dann dringend Alkohol brauchen? Oder wird es dann, wenn ich im Frühjahr irgendwann komme, gar nicht mehr da sein? Was denkst du?
Also wir müssen uns natürlich, was die Zeiten der Kirche angeht, anpassen. Mhm. Also ich würde vorschlagen, wir haben ja Respekt vor dem Abendgottesdienst, wir gehen so zwischen 17 und 18 Uhr in die Kirche.
Mhm.
Das ist eine wunderschöne Kirche, kann ich dir, also es ist eine uralte Kirche außerdem noch, eine meiner absoluten Lieblingskirchen in Rom.
Eine von den 1000 Lieblingskirchen, die du hast, ja.
Es gibt 921 Kirchen innerhalb der Stadtmauern und das ist definitiv eine der schönsten. Also ist aus dem 4. Jahrhundert, sehr, sehr alt. Ich erzählte das vorher, es gab früher diese Kirchen, die waren einfach in den privaten Palästen von Römern.
Ja. Wahnsinn.
Römer, die sich zum Christentum bekehrt haben, haben diese Kapellen, heute würden wir sagen Kapellen, das waren Gebetsstätten, eingerichtet. Und diese Kirche San Lorenzo in Lucina, die geht auf so ein sogenanntes Domus zurück. Also das war gar keine Kirche, sondern das war ein privates Gebäude und da haben sich Christen getroffen, auch zur Zeit von Verfolgung. Deswegen ist ein toller Ort, geh da gerne hin, großartig. Unten drunter der Kirche sind sagenhafte Ausgrabungen. Also es ist eine, wie ich finde, der schönsten Stellen, die es in Rom gibt. Also absolut. Und sie ist ganz berühmt, weil dort etwas passiert ist, was für die deutsche Geschichte ganz wichtig ist. Weil Leo der Dritte soll dort in der Nähe geblendet worden sein.
Also Leo der Dritte, da musst du mir jetzt erstmal überhaupt das Jahrhundert oder möglicherweise das Jahrtausend sagen, weil da bin ich jetzt schon wieder raus.
Also unser Freund Leo der Dritte, es gibt den Zölibat noch nicht, der ist verheiratet. Leo der Dritte lebt im 8. Jahrhundert und soll, soweit man sich das heute rekonstruieren kann, mit verfeindeten Familien Ärger gehabt haben. Viele behaupten, die wichtigste, mit der er ärgert, war seine Gattin, weil bekannt ist, dass er in seiner, also nicht monogam gelebt haben soll, sondern er soll auch andere Frauen kennengelernt haben und mit denen auch
mehr, also die besser kennengelernt haben, um es sehr gut.
Genau, das soll seine Frau dann sehr geärgert haben.
Mhm.
Und sie soll maßgeblich auch daran beteiligt gewesen sein, dass Häscher ihn vor dieser Kirche in San Lorenzo in Indochina vom Pferd gezogen haben, um ihm die Augen auszustechen.
Autsch.
Ja, ich weiß, es gibt ja heute auch enttäuschte Frauen von ihren Männern, die dann zu, ja, Rache, unangenehmen Aktionen neigen, schreiben dann böse Briefe oder...
Ja, so Augen ausstechen ist schon ein bisschen Handnummer drüber, ja, gut. Also nicht gut.
Genau.
Ja.
Nicht gut, also...
Aber das ist nicht gelungen, oder doch?
Es ist nur teilweise gelungen, er wird also verletzt und flieht dann, das ist für die deutsche Geschichte ganz interessant, nach Paderborn.
Gedacht, da findet mich kein Mensch, nicht mal meine Frau.
Nein, nein, das ist nicht der Grund. Der Grund ist, er flieht nach Paderborn, weil dort ist Karl der Große. Mhm. Karl der Große, wie du weißt, konnte ja weder lesen noch schreiben, aber war gerade damit beschäftigt, die Sachsen zu christianisieren. Also der wollte gerade den Krieg gegen die Sachsen vorbereiten, deswegen war er in Paderborn. Jetzt kommt Leo der Dritte zu ihm und sagt, also meine Frau ist echt sauer. Mhm. Die ist jetzt aber nicht so ein bisschen verstimmt, das gibt's ja auch. Also hast dann... Weiß ich nicht, ich hoffe mal, dass du in deiner Ehe noch nie Streit hattest.
Niemals.
Gut, dann, ja, ganz lieb. Wunderbar, also dann kannst du dir das nicht vorstellen. Aber er sagt, also meine Frau ist richtig sauer. Und Karl der Große sagt dann, also ich brauche in Rom Ruhe, ich komme mit. Mhm. Also deswegen kommt Karl der Große mit nach Rom, zwingt Leo den Dritten zu einem Gottesurteil. Gottesurteile waren also damals eine ganz einfache Geschichte. Du musstest dich vor eine aufgeschlagene Bibel stellen und dann einfach deine Schuld gestehen. Mhm. Und er gesteht seine Schuld und sagt, also das mit den anderen Frauen, das sah völlig anders aus, als es in Wirklichkeit war.
Es ist nicht so, wie es aussieht, Schatz. Es ist nicht genau, so, wie du denkst.
Ja, es ist überhaupt nicht so, wie du denkst.
Den hatten wir doch schon mal, ja.
Genau, den hatten wir schon mal. Ja. Und deswegen, wie gesagt, wird er freigesprochen und wird danach Karl den Großen in der Peterskirche zum römischen Kaiser küren.
Ja, also dieser kurz. Und die Frau schluckt das dann und sagt, nee, dann, also wenn jetzt so ein Kaiser kommt aus Paderborn und
das. Ja, er hat so ja gesagt, Bibel, dass das ganz anders.
Dann ist das ganz anders und dann glaube ich das und dann habe ich mir das alles nur eingebildet.
Ja, aber er hat ja gesagt, es ist ganz anders, als du denkst.
Ja, ja, ja. Und das glaubt die Frau sofort. Gut, ist ja schön. Ist das, ja gut, das, wenn sie niemandem die Augen aussticht.
Ich finde, du hast recht. Also diese Kehrtwende der Geschichte, dass sie zunächst beschließt, ihm die Augen ausstechen zu lassen und dann nach der Geschichte, nachdem er gesagt hat, du, es war ganz anders, als du denkst.
Ja, kleine Wende. Ja, gut.
Gut, also auf jeden Fall klappt das. Ja, und dieser Leo der Dritte, der ist also vor dieser Kirche geblendet worden. Deswegen ist das so ein interessanter Ort, auch für die deutsche Geschichte. Aber wie gesagt, jetzt kommen wir zu Frau Meloni. Ja, und in dieser
geblendet nämlich von diesem Engel, der aussieht wie Frau Meloni auf einmal.
In dieser uralten, verehrungswürdigen, aus der europäischen Geschichte gar nicht wegzudenkenden Kirche, die zudem noch die Kulisse zu einem der schönsten Aperitiv-Trink-Abendplätze der ganzen Welt gehört, ist also restauriert worden und dort sollte ein Engel, der durch einen Wasserschaden beschädigt worden war, restauriert werden. Das haben die dann auch gemacht und der Restaurator kam und das wurde dann restauriert und nach dem Ende der Restaurierung stellte sich raus, dieser Engel hat eine erstaunliche Ähnlichkeit mit der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni.
Ja, also sieht wirklich so aus. Ich habe mir die Bilder mal angeguckt. Das sieht wirklich, also dieses Gesicht, dann hält sie so eine Italienkarte da in der Hand. Es hat so diesen strengen Blick und dann diese blonden Haare. Also, wie kann denn das sein? Und wer steckt denn jetzt dahinter? Und was hat das für Konsequenzen?
Also die Reaktion war, sobald das durch den Zeitungswald ging, diese Frau Meloni gibt es in der Kirche, pilgerten also hunderte von Römern in diese wunderschöne Kirche. Die liegt auch mitten in der Stadt. Also jeder, der mal durch die römische Innenstadt geht, läuft da vorbei. Du brauchst also jetzt keine großen Anstrengungen machen, um da vorbeizukommen. Und es stellte sich raus, dass die meisten Menschen sagten, naja, die sieht tatsächlich, vor allem auch wegen dieser Italienkarte, die sie in der Hand hält, also aus wie Frau Meloni. Dann wurde der zuständige Pfarrer also zur Rechenschaft gezogen, wurde immer gesagt, hören Sie mal zu, wie kann das sein? Und der hat gesagt, also ich habe eine Restaurierung in Auftrag gegeben, da waren also auch viele Behörden dran beteiligt, das ist in Italien richtigerweise super streng. Also du kannst da nicht irgendwas vor dich her restaurieren, wenn da nicht, also ganz viele Behörden dran beteiligt sind, die darauf gucken. Und dann hat sich rausgestellt, also offensichtlich hat dieser Restaurator sich einen gewissen Freiraum genommen. Der sollte einen Engel malen und hat dann diese Ähnlichkeit gemalt.
Aber war das jetzt als Karikatur oder war das Fantum, weiß man das?
Das Gerücht geht, dass dieser Maler, um den es geht, soll dem politischen Spektrum von Frau Meloni nahestehen. Also soll Sympathien für ihre Partei und ihre Bewegung haben. Und deswegen gab es da schon jetzt richtig Ärger. Und es soll sich, da gibt es verschiedene Presseberichte heute, ich habe das selber noch nicht überprüfen können, aber es soll sich der Vatikan eingeschaltet haben, der soll sich an den Priester gewandt haben und soll gesagt haben, also das muss aufhören, da muss ein neuer Engel hin und die Frau Meloni, die muss jetzt weg. Das geht nicht, dass das also so eine Art Wallfahrtsort wird und eine Kirche und dann noch eine so alte, so, also wenn das jetzt in irgendeiner Vorstadtkapelle wäre, würden alle sagen, was soll der Blödsinn? Da hat irgendjemand blöd, dummes Zeugs gemacht, aber in einer so ehrwürdigen Kirche, in der früher die Päpste, es gab also eine Prozession im Mittelalter, die immer vor dieser Kirche auch angehalten hat. Also auch das war eine ganz wichtige Tradition in der Kirche. Und dass da jetzt Frau Meloni reingemalt worden ist, also das passt dem Vatikan überhaupt nicht. Und er soll sich eingemischt haben und dem Pfarrer gesagt haben, also die Meloni, die muss da weg.
Okay, na jetzt bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Auf jeden Fall hat die Kirche jetzt erstmal regen Zulauf. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, eine andere Frage. Jetzt rennen sie da alle hin. Ja, interessant. Bei euch ist was los in Rom.
Aber ich überlege gerade, sollten wir nicht das nächste Mal, es gibt noch eine ähnliche Geschichte, da geht es auch darum, wie in Kirchen Dinge kamen, die dort nicht hingehörten. Und das war die Leiche eines mehrfachen Killers und Mafiamörders.
Das klingt gut.
Der in eine der wichtigsten Kirchen Roms ohne Wissen von irgendjemanden offenbar unter Einfluss der Mafia bestattet worden ist.
Das klingt sehr aufregend, ja.
Ja, das ist eine Geschichte, die ist real crime. Da geht es nämlich um die Entführung eines Mädchens aus dem Vatikan, die nach wie vor gesucht wird. Und das, die hat mit diesem rätselhaften Grab des Mafia-Paten zu tun. Aber ich glaube, das müssen wir wirklich nächste Woche machen. Weil
erzählst du dann auch nochmal deine persönliche Mafia-Geschichte? Die hast du auf unserer Reise erzählt, die war so sensationell. Oder lieber
aber,
nicht?
Aber gerne.
Oh, also das ist auch eine Geschichte.
Dann machen wir nächste Woche mal Cosa Nostra und die Kirche.
Ja, der Pate.
Richtig, ja. Weißt du, warum Cosa Nostra heißt?
Nee.
Aber du hast das bestimmt schon mal auf irgendeinem Plakat gesehen oder
natürlich,
so.
Natürlich, ja, habe ich nie drüber nachgedacht. Ja.
Es hat einen Prozess gegeben in den 70er Jahren, nicht in Italien, sondern in New York. Und der Richter hat damals zu dem angeklagten Mafioso gesagt, sagen Sie mal, Sie gehören zu einer Organisation. Das haben wir schon verstanden, das sind Kriminelle, das haben wir auch verstanden. Sind das Amerikaner? Der gesagt, nein. Der gesagt, sind das Italiener? Der gesagt, nein. Sind das Polen? Der gesagt, nein. Deutsche? Sagt er, nein. Sagt er, was sind das für Leute? Und dann antwortete er, e cosa nostra, das geht nur uns etwas an.
Ich verstehe, okay,
und dieses das wusste ich nicht. Und dieses Zitat aus dem Prozess e cosa nostra hat dazu geführt, dass die sizilianische Mafia, nicht die neapolitanische, die heißt Camorra, aber dass die sizilianische Mafia Cosa Nostra heißt. Und Cosa Nostra hatte leider, muss man sagen, eine sehr lange Beziehung auch zur katholischen Kirche, aber das können wir, glaube ich, in dieser Folge jetzt nicht mehr klären, meine Liebe.
Ich glaube
Liebe.
Auch. Und kriegen wir dann Stress mit der Mafia, wenn wir das nächste Mal machen? Ich meine, du also hattest ja schon Stress mit der Mafia. Darüber werden wir ausführlich dann sprechen.
Ja, aber ich glaube, ich werde jetzt nicht ein. Ich hatte mal ein sehr peinliches Ereignis. Da ging es darum, dass der damalige Bürgermeister von Palermo, der Leo Luca Orlando, der sollte von einem amerikanischen Fernsehsender interviewt werden. Und der Interviewer machte sich den Spaß, sich eine Kugelweste anzuziehen und sagte dann, also wenn wir jetzt über die Mafia reden, Herr Orlando, dann trage ich besser schon mal eine Kugelweste. Und dann hat der Bürgermeister von Palermo gesagt, dann breche ich jetzt das Interview ab. Auf so einen Scheiß lasse ich mich nicht ein. Also wir werden uns nicht bewaffnen vor der nächsten Folge. Wir ziehen keine Kugelweste an. Wir kaufen kaufen uns keine Pistolen und wir sägen keine Schrotflinten ab. Aber über all das werden wir nächstes Mal reden. Oh, wie die ihre spannend. Waffen ausprobieren, wie das mit den Frauen in der Mafia ist und wie die Frauen und die Kirche natürlich ticken. Mhm. Und die Mafia-Frauen und die Kirche und was das mit Gottesdienst und so zu tun hat. Dass die Wallfahrtsorte der Mafia können wir auch mal bereden. Also wie gesagt, nächstes
und
Mal haben wir...
warum du dich verstecken musstest.
Warum ich mich verstecken musste. All das erzählen wir mal ganz in der nächsten
Das wird gut.
Woche.
Das wird gut. Ich freue mich drauf. Dann würde ich sagen...
Ich auch, meine Liebe. Dann wünsche ich dir eine schöne Woche. Ich möchte noch mal die neuen Hörerinnen und Hörer begrüßen. Ich habe die Zahlen gesehen und habe gesagt, dass wir viele neue Leute haben, die uns klicken. Ich freue mich, dass sie da sind. Ich hoffe, dass sie bei uns bleiben. Und ich hoffe, dass du, Heike, und ich das nächste Mal wieder über die nächste Podcast-Reise werden, weil die planen.
Langsam müssen wir mal rauskommen damit, glaube ich.
Ja, so langsam müssen wir mal überlegen.
Jetzt planen wir erstmal unsere Live-Podcasts und dann...
Ach ja, genau. Sag das doch nochmal. Das ist wann in Buchholz?
Jedes Mal fragst du mich, jetzt rappel ich hier schon am Kabel. Ich glaube, 22.04. Und haben wir nicht eventuell die Woche davor auch noch was? Können wir darüber schon sprechen oder noch nicht?
Das kann ich noch nicht genau sagen, aber ich kann noch mal sagen, dass am 19. März, das ist der Tag des heiligen Josef, in Italien gilt er als Vatertag. An diesem Tag werde ich mit dem engen Freund von Papst Leo XIV., Pater Franz, in seinem Kloster in Maria Eich, das ist im Westen von München, am Abend eine kleine Veranstaltung machen. Die wird nichts kosten, es wird keinen Eintritt geben, sondern die Mönche werden möglicherweise um Spenden bitten, aber wir werden dort eine Veranstaltung machen und wenn ihr Lust habt zu kommen, dann freue ich mich.
Ach, das klingt doch auch super. Sehr, sehr schön. Und der heilige Josef ist dann also Josef, der Vater von Jesus, der nicht der Vater, aber irgendwie doch der Vater ist, aber heilig ist er auch?
Genau, das ist der Schutzpatron der Arbeiter auch. Und wie du weißt, ist das auch der Mann, dem Papst Leo besonders nahe steht, weil auf dem Grabmal von Leo dem 13., seinem Vorgänger, ist ein Arbeiter und kein Engel.
Das ist irgendwie verwirrt mich das alles. Aber gut, ich habe wieder so viel Informationen heute aufgenommen. Ich versuche sie jetzt zu verarbeiten und freue mich auf die Mafia nächste Woche.
Genau,
dass
meine
man
Liebe.
Sagen würde. Bis dahin.
Alles klar, mach's gut.
Tschüss. Tschüss. Ciao.
Das war der Andreas Englisch Podcast.
Vatikangeflüster.
Von und mit Andreas Englisch und Heike Kleen.
Ton und Schnitt Valentin Röwenstrunk.
Aufnahme und Postproduktion das Hörspielstudio Kreuzberg, Berlin.
Redaktion Kerstin Englisch.
Ausführender Produzent Michael Treutler. Ein Podcast von Parkum Audio.